Seit den Präsidentschaftswahlen im Iran im Jahre 2013 hört man nicht mehr allzu viel von diesem Land in unseren Medien. Zu diesem Thema begrüße ich bei mir im Studio den ehemaligen ARD-Korrespondenten Christoph Hörstl.
Hallo.
Wir haben seit letztem Jahr einen ja doch gemäßigteren Präsidenten im Iran, den Herrn Rouhani. Hat das was damit zu tun, dass wir seit kurzem immer weniger über den Iran hören?
Das ist bestimmt ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir ja andere Nachrichten haben, die im Moment das Thema Iran ein bisschen verdrängen. Das ist die Ukraine-Krise. Und tatsächlich haben wir ja eine Regierung, die deutlich gemäßigt ist und die dem gemäßigten Lager nahesteht und zum Teil auch Kräften, die sich in der grünen Revolutionsversuch des Westens, will ich mal sagen, im Jahr 2009 zusammengefunden haben. Und dahinter steht auch der ehemalige Präsident und Vorsitzende des Wächterrates im Iran, Hashemi Rafsanjani, ein Multimilliardär und offenbar sehr korruptionsbegnadet. Seine Leute stellen das Gros der Minister in die Regierung Rouhani. Und ein Vorteil dieser sehr weltoffenen Leute, die ja zum Teil auch gewaltig Westerfahrung haben, wie der Außenminister Zarif, der praktisch sein ganzes Leben in den USA verbracht hat. Ein Punkt bei denen eben ist, dass sie sich im Moment in so wichtigen Verhandlungen mit dem Westen befinden, um das Atomprogramm, dass der Westen für eine Weile einmal die Medienhunde an die Kette gelegt hat.
Ja, ist denn die gemäßigtere Regierung in Teheran jetzt ein Grund zum Aufatmen für den Westen?
Man hat tatsächlich zunächst einmal aufgeatmet und es begann so ein komisches Gepoker. Ich weiß noch, da habe ich mich im iranischen Rundfunk auch ein bisschen drüber lustig gemacht, um dieses Thema, ja, die sind ja viel netter, aber sind das auch unsere Leute? Der Westen ist tatsächlich so frech, nachzumessen sozusagen, wenn irgendwo eine Regierung hat, das machen die gerne mit einem Zentimetermaß, wie tief steckt der in unserer Tasche? Ja? Die Arroganz ist unbeschreiblich und Hochmut kommt sehr häufig vor dem Fall. Und im Iran hat man da stark nachgemessen und hat dann aber doch festgestellt, es guckt auch aus der Tasche noch was raus. Also es ist nicht so ganz nahtlos in der Tasche, wie man zunächst gehofft hat. Das hält man aber alles noch für vernünftig und im Grunde will man ja auch einen Deal, denn der Iran ist eben ein Goldstück, ein Nugget auf dem internationalen Energie- und Technologiemarkt. Und man weiß, das könnte ein brillanter Kunde werden von westlichen Gütern und also kümmert man sich um diesen Kunden. Denn man möchte ja auf jeden Fall sicherstellen, wenn er schon unsere Waren bekommt, dass er auch noch gehorcht, nicht wahr?
Ja, jetzt gibt es ja auch Verhandlungen zwischen Russland und dem Iran. Steckt da mehr als nur der Austausch von Gütern dahinter? Gibt es da auch ein strategisches Interesse?
Diese Verhandlungen sind strategisch und sie sind zweigeteilt. Und jedes Teil für sich ist strategisch und so wichtig, dass es den Westen und sein Druckpotenzial auf den Iran buchstäblich aushebeln könnte. Da geht es um zwei Dinge. Das eine ist, dass der Iran hat Interesse erkennen lassen an einem zweiten Reaktor für das Atomkraftwerk in Bushehr, bei dem wir uns erinnern, dass ja Siemens das einmal angefangen hat, noch unterm Schah. Und dann haben die Russen das zu Ende gebaut, erfolgreich zu Ende gebaut, es ist in Betrieb, es läuft. Und nun also ein zweiter Reaktor, das wäre Punkt 1. Was das bedeutet, ist völlig klar. Der Iran könnte dazu übergehen, wieder mehr Öl zu exportieren. Dieser Deal ist aber nicht sinnvoll, sozusagen, wenn man nicht auch auf längere Frist sicherstellt, wo haben wir denn Kunden für das Öl und das Gas? Und hier haben wir ja ein kräftiges Embargo am Werke seitens USA und EU. Nur die, aber sie zwingen mit ihrer weltweiten Wirtschafts- und Militärmacht andere Völker in ein Gehorsam unter ihr selbst erfundenes, an sich illegales Embargo. Und so hat also der Iran praktisch inzwischen zugegebenermaßen, letztes Jahr zugegeben, fast 3/4 seines Öl- und Gasexports verloren und 1/3 seiner, 2/3 seiner Einkünfte. Das ist ungeheuerlich viel. Und Russland denkt nun darüber nach, das ist jetzt Mitte Februar, also vor einem knappen Monat, erstmals öffentlich geworden, weil der russische Botschafter in Teheran das zugegeben hat, dass es mit dem Iran eine Gespräche und Gedanken gibt, dass der Iran an Russland 500.000 Barrel am Tag liefert. Wir müssen uns mal die Dimensionen klar machen. Als es noch kein Embargo gab, hat der Iran 2,1 Millionen jeden Tag exportiert und ist runter auf ein Drittel, auf 700.000. Wenn er jetzt durch Russland auf 1,2 Millionen kommt, das ist schon ganz erheblich. Das ist ja fast eine Verdopplung des jetzigen Exportsatzes. Das Geschäftsvolumen wäre bei einem Barrelpreis, kann jeder ausrechnen, von 80 Dollar ungefähr 14,5 Milliarden pro Jahr. Das ist riesiges Geld. Iran liefert Öl, Russland liefert alles, was man braucht. Technische Ausrüstung, Eisenbahnen und so weiter und so weiter. Das würde den Iran auf eine völlig neue Stufe stellen wirtschaftlich. Und tatsächlich die US-EU, also letztlich die NATO, Embargo-Runde bei Öl und Gas zerstören, weitgehend zerstören. Und wäre auch ein enormes Signal an andere Länder, nicht mehr mitzumachen. China zum Beispiel. Das natürlich trifft auf keine besonders große Gegenliebe in der NATO, kann man sich vorstellen. Und so kann man sich eben vorstellen auch, dass andere Schauplätze wie die Ukraine dann geeignet sind, Putin klarzumachen, dass es Nachteile gibt, wenn er aus der Reihe läuft.
Ja, aus iranischer Sicht sind ja durch die Sanktionen ja sicherlich auch bei der Bevölkerung selbst und auch für die iranische Wirtschaft Schäden entstanden. Was betrifft denn, wie sieht denn das mit der iranischen Währung aus im internationalen Vergleich?
Gegenüber dem Dollar in den letzten 24 Monaten etwa, also seit Beginn dieser harten Devisen, Öl- und Gas-Embargos, zwei Drittel an Wert verloren gegenüber dem Dollar. Der Dollar, weiß man ja, ist eine Art Hosenknopf, aber wenn man genügend Kanonenboote hat, kann man ihn stützen. Und wenn man genügend Völker dazu erpressen kann, ihn zu benutzen, auch. So sieht dieses seltsame internationale oder globale Gefüge aus. Aber der Iran hat tatsächlich durch die letzten großen Sanktionsrunden ungeheuerlich verloren. Das ist auch durch Verarmung bei der Bevölkerung angekommen. Da gibt es auch erschreckende Bilder, dass man also Nahrungsmittel verteilt hat an die Bevölkerung. Dann haben sich also plötzlich auch zur großen Überraschung der Behörden mehr hundert Meter lange Schlangen gebildet von den Geschäften. Und es ist auch aufgefallen, dass die Qualität nicht so besonders gut war bei diesen Nahrungsmittelgeschenken an die Ärmeren. Also dem Iran ist es nicht gut gegangen mit dieser letzten Sanktionsrunde. Da ist ein gewaltiger Druck aufgebaut worden. Und nochmal zur Zusammenfassung der atomaren Frage. Die USA haben vom ersten Tag der Technologieimporte an, aus Pakistan damals, Mitte der 70er Jahre, genau gewusst, bis zu jedem einzelnen Schraube herunter, was der Iran importiert. Es war den USA immer recht. Sie haben mitgeholfen, dass die pakistanischen Einkäufer für die iranischen Atomgüter am FBI vorbeikamen in den USA bei ihren Einkäufen in den USA. Das hat die CIA organisiert. Und die Präsidenten haben grundsätzlich, Reagan war da besonders stark, den Kongress darüber belogen. Alle. Bis zum Jahr 2003. Da hat der Iran gesagt, wir haben bis jetzt tatsächlich auch an einem Waffenprogramm gearbeitet und das machen wir jetzt nicht mehr. Warum? Was war da? Die USA haben mit der Koalition der Willigen den Nachbarn Irak überfallen. Damit kam es nicht nur der Iran mit der Angst, sondern auch Gaddafi. Und Gaddafi hat sofort alles an den MI6 gemeldet und hat das ganze Zeug abfliegen lassen. Punkt. Aber der Iran war in einer ganz anderen Situation. Hier hatte man entscheidende Teile des Volksvermögens ins Atomprogramm gesteckt, das man brauchte, nicht nur wegen Atombombe. Das war ein sehr erfreuliches Beiprodukt wegen Israel, das ja eine große Atommacht ist, mit geschätzten 500 Köpfen. Unsere Presse sagt über 300, das sagt sie aber seit 15 Jahren. Und ich glaube nicht, wie soll man sagen, dass Israel freiwillig sein Atomprogramm einstellt. Das wäre dann nämlich der Fall, wenn sie seit 15 Jahren 300 Köpfe haben. Also gehe ich von mindestens 500 aus. Und der Iran hat dann tatsächlich plötzlich dagestanden und hat gesagt, aber ich brauche ja den zivilen Teil davon. Ich muss ja Atomkraft nutzen, damit ich mein Öl und Gas gut exportieren kann. Davon muss der Staat leben und Subventionen finanzieren. Die iranische Wirtschaft ist eine relativ sozialistische. Und diese, und auch relativ abgeschottet, nicht durch diese ganzen Feindseligkeiten aus dem westlichen Ausland, ist das so. Denn praktisch alles ist dual use. Ja? Es gibt ja schon Kinderspielzeug, von dem man eigentlich auch Teile für einen Atomreaktor verwenden könnte, wenn man die Regeln scharf auslegt. Im Iran werden sie immer dann scharf ausgelegt, wenn nicht gerade ein amerikanischer Konzern sagt, wir machen das trotzdem. Ja. So funktioniert das im Prinzip. Und die Deutschen versuchen als gute alte Handelspartner ein Stückchen vom Kuchen abzubekommen. Aber tatsächlich ist es so, diese Embargos haben dem Iran stark geschadet, haben ihn buchstäblich in den letzten 2 Jahren deutlich ärmer werden lassen. Und dieses Problem wollen sie natürlich angehen, indem sie weiterhin ihr Atomprogramm hochfahren, um das Öl nicht zu Hause in ihren technisch zurückgebliebenen Autos verfeuern zu müssen, zum Beispiel, oder verheizen zu müssen. Das ist für die iranische Volkswirtschaft allerdings entscheidend. Das weiß auch der Westen. Und deswegen habe ich eben immer gesagt, wir haben es eigentlich gar nicht mit einer Atomprogrammgegnerschaft des Westens zu tun, sondern es geht um eine ökonomische Flugverbotszone. Man möchte nicht, dass der Vogel Iran vom Boden hochkommt. Darum geht's. Warum nicht? Weil er politisch nicht so spielt, wie man will. Das ist es eigentlich. Man hält ein ganzes Volk am Boden aus politischen Gründen.
Ja, dann werden die 5+1-Gespräche mit Sicherheit demnächst auch abgeschlossen werden. Was ist denn da im Endeffekt, auf welche Einigung läuft denn das dann hinaus?
Das ist interessant, denn wir haben ja ein Zwischenabkommen gehabt im letzten Jahr. Und es ist auch interessant, dass man, also wenn man auf BBC danach googelt, liest man, dass sich BBC auf die entsprechende Website des Weißen Hauses beruft, obwohl das Weiße Haus auf dieser Website einfach gelogen hat und hat, ich will mal sagen, eine freie amerikanische Interpretation des tatsächlich unterschriebenen Einigungsprotokolls von wenigen Seiten aus Genf dort veröffentlicht. Und der Iran hat auch sofort protestiert und hat gesagt, sorry, ihr könnt ja schreiben, was ihr wollt, aber dies hat mit unserem Text ziemlich wenig zu tun. Worum geht es? Es geht darum, dass der Iran neue Generationen seiner Anreicherungszentrifugen gar nicht nutzen soll in Zukunft. Zunächst einmal hat er dem zugestimmt. Zunächst hat er auch einmal zugestimmt, dass es keine Anreicherung auf 20% mehr gibt. Und er hat auch zugestimmt, insgesamt die Anreicherungsgeschwindigkeit zu senken und so weiter. Sehr weitreichende Dinge, interimistisch. Und hat dazu bekommen ein 7 Milliarden Lockerungspaket. Das heißt, 7 Milliarden Dollar soll das in die iranischen Kassen spülen, was wir da lockern. Allerdings kostet das Ganze den Iran auch. Und da haben Kenner der Szene nachgerechnet, für den Iran ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Er zahlt im Atomsektor etwas und gewinnt in anderen Sektoren. Und ich bin mal ganz zynisch, ich vermute, dass der Herr Rafsanjani nicht im Atomsektor investiert hat. Darum geht's. Es wird innenpolitisch im Iran tatsächlich vermutet, dass die Rafsanjani-Clique im Deal mit dem Westen einen gewaltigen Reibach plant, zusammen mit dem Westen, und dass dies im Hintergrund stehen könnte. Und man kann nur sagen, auszuschließen ist das nicht.
Jetzt haben wir eingangs des Interviews unterschieden zwischen EU- und USA-Sanktionen gegen den Iran und UN-Sanktionen.
Richtig.
Was macht denn den Unterschied da aus?
Der Unterschied ist ganz gewichtig und der entlastet Putin. Und er hat auch in seinem angedachten Deal Öl gegen Industriegüter auch klar darauf hingewiesen, dass sein möglicher Deal mit dem Iran die UN-Embargos nicht betrifft. Die UN-Embargos betreffen Rüstungstechnologie, darf nicht in den Iran, Atomtechnologie darf nicht in den Iran und Rüstungsexporte dürfen nicht in den Iran und Dual Use, also doppelt verwendungsfähige Technologie, darf nicht in den Iran und noch einige andere wirtschaftliche, schrägstrich finanzielle Sanktionen, aber lange nicht so gewichtig und so hart wie die, die dann von der NATO sozusagen verhängt worden sind, EU, USA. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Pakete. Und was Putin hier überlegt hat, außenpolitisch, ist, ob er sozusagen da dem Westen in den Rücken fällt. Nicht? Das ist das tatsächliche Thema. Mit den UN-Sanktionen wäre der Iran nicht an den Bettelstab zu bringen gewesen. Mit den westlichen, die feindliche Sanktionen sind durchaus.
Also verhandelt wird auf allen Ebenen und an allen Fronten. Alle Seiten sind im Gespräch miteinander. Wie das Ganze ausgeht, werden wir dann sicherlich auch demnächst erfahren.
Und ja, und zwar dann im Sommer.
Im Sommer.
Ja, wir haben jetzt am 17. März eine weitere Verhandlungsrunde. Und geplant ist dann im Sommer der Abschluss eines endgültigen Abkommens. Und hier haben wir eben die Situation, dass der iranische Supreme Leader, nicht der oberste Revolutionsführer, Ali Khamenei, gesagt hat, er sieht keinen Sinn in den Gesprächen. Weil er definitiv nicht bereit ist, die westliche Linie mitzufahren, die da eben heißt, ihr benutzt zwei Generationen neuer Zentrifugen nicht, ihr fahrt das ganze Programm total runter, verschiedene Einrichtungen müssen abgeschaltet werden, Fordo zum Beispiel, die unterirdische Anlage, ob das noch so bestehen bleibt, weiß man nicht, da hat der Westen auch gezeigt, er könnte Kompromisse machen. Aber im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass eben die letzten etwa 7 Jahre iranischer Technologieentwicklung auf diesem Sektor praktisch gestrichen, weggenommen werden. Und ob das im iranischen Interesse ist, muss der Iran selbst wissen. Das ist keine Frage. Und versucht natürlich inzwischen, weil ja bei einem Krampf sozusagen schon kleine Lockerungsübungen sehr viel helfen, versucht er im Windschatten dieser Gespräche schon Deals zu machen. Und da hatten die USA große Mühe, alle verbündeten und geknebelten Staaten möglichst in Ruhe zu halten, damit die nicht vorzeitig Deals abschließen, unterlaufen das Ganze. Dann wäre nämlich für den Iran ein Erfolg passiert, ohne dass er nachgegeben hätte wesentlich, weil bis jetzt hat er sich ja nur für eine befristete Zeit gebunden. Ein sehr kompliziertes Spiel. Und ich kann nur sagen, in der politischen Wertung eindeutig unfair. Das muss man sagen, nicht so, nicht zukunftsfähig. So sollten Völker nicht miteinander umgehen. Wir in Deutschland leben kein bisschen sicherer, glücklicher oder besser dadurch, dass wir den Iran auf diese Weise mit unserer großen Militär- und Finanzmacht an die Wand drücken. Es bringt nichts. Und wir sollten endlich Politik machen, die etwas bringt. Und zwar für alle Menschen, nicht nur für ein paar reiche Hanseln.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.